SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer, schönen guten Abend. Heute spreche ich mit einem Mann, über den die Frankfurter Rundschau vor einigen Jahren einmal schrieb, sein Haus steht mittlerweile in der ersten Reihe der deutschen Verlage. Ein Dutzend Mitarbeiter, nicht mehr als 3 Dutzend Bücher im Jahr. Nach diesem Prinzip hat Klaus Schöffling seinen Verlag mehr als ein Vierteljahrhundert lang geführt. Er verhalf Juli C. zum Auftakt ihrer Schriftstellerkarriere und hatte renommierte Autoren wie Burkhard Spinnen, Eva Demski und Rohrwolf in seinem preisgekrönten Verlagsprogramm. Hatte, muss man sagen, denn zum Jahreswechsel hat der Schöffling Verlag den Besitzer gewechselt. Auch darüber sprechen wir heute. Willkommen, Klaus Schöffling.
Begrüße Sie.
Herr Schöffling, wenn ich Ihre Assistentin richtig verstanden habe, als wir den Termin für diese Sendung geplant haben, gehen Sie noch ins Büro, oder?
Gelegentlich, aber an sich war der Stichtag der 31.12. Und seitdem gehört der Verlag mir nicht mehr, aber ich kann natürlich dann noch hingehen und bin, glaube ich, auch noch halbwegs willkommen.
Und was machen Sie da jetzt so?
Aufräumen.
Und wie ist so die Gefühlslage dabei?
Eigentlich sehr gut, weil es ist was zu Ende gegangen und es ist logisch, dass es zu Ende geht. Irgendwann hören die schönsten Sachen mal auf. Und wenn man es seit 1975 bin ich jetzt in Verlagen tätig gewesen und dann ist irgendwann der Moment erreicht, wo man sagt, hast eigentlich alles gemacht und es wäre vielleicht auch ganz gut, wenn mal ein paar Jüngere die Sache übernehmen würden. Natürlich hätte ich auch noch 2, 3 Jahre weitermachen können, aber ich hatte das Gefühl, jetzt ist der Moment gekommen, wo jemand Jüngeres, jemand anderes vielleicht die Sache übernehmen sollte. Und da habe ich angefangen zu suchen und dann kam irgendwann der Kontakt mit Daniel Kamper. Und das ist ja im besten Sinne ein unabhängiger Verleger. Ihm gehören zwar inzwischen, glaube ich, 5 Verlage, aber all die sind unabhängig. Und darauf kam es mir an, meinen Verlag auch in unabhängige Hände zu geben und nicht an irgendeinen Konzern zu verschrotteln.
Hätte es da Interessenten gegeben?
Ja.
Also, dass wirklich große Verlage angeklopft haben, ach Herr Schöffling, das wäre doch nett bei uns.
Ja, sicher, wäre vielleicht auch nett gewesen, aber das Risiko war natürlich schon groß und ich wollte eigentlich diese Unabhängigkeit, für die wir uns ja jahrzehntelang eingesetzt haben, die wollte ich auch erhalten.
Naja, und es ist ja jetzt auch so, der Verlagssitz bleibt Frankfurt, die Belegschaft bleibt, der Name ja auch. Also es klingt gar nicht nach Ende, sondern eher nach fließendem Übergang.
Das ist auch so gedacht, ja, das wird auch so kommen.
War das von Anfang an klar, also oder schwer zu verhandeln? Oder ich weiß ja nicht, wie es in der Verlagsbranche so zugeht. Das werden wir gleich noch ein bisschen besprechen vielleicht.
Das war nicht von Anfang an klar, aber es hat sich dann relativ schnell mit Daniel Kamper herausgestellt, dass er so genauso tickt, genauso denkt. Und dann war es eigentlich keine Frage der Verabredung mehr, sondern es war rasch Einigkeit.
Vom derzeitigen Papiermangel mal abgesehen, ist ja eigentlich schon seit Jahren immer mal wieder von einer Krise der Buchbranche die Rede. Ihr bereits erwähnter Nachfolger Daniel Kamper sagt beispielsweise, es war schon immer schwierig, mit guten Büchern Geld zu verdienen. Mittlerweile ist es aber sogar schwierig, mit schlechten Büchern Geld zu verdienen. Wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass er damit nicht sein oder auch das Programm Ihres Verlags meint. Aber woran liegt das? Und ist es wirklich so?
Ja, schwierig war es schon immer. Wenn Sie Verlegerstimmen aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts nehmen, dann hat Samuel Fischer damals auch schon gesagt, ist schwierig. Ne? Das war schon immer so, weil Sie natürlich mit Sachen handeln oder versuchen zu handeln, die erstmal niemand will und niemand braucht. Wenn jemand um die Ecke kommt mit einem neuen Roman, gibt es dafür ja erstmal keinen Markt. Den müssen Sie erstmal schaffen. Nicht? Und das ist immer schwierig und das geht auch manchmal ganz grauenhaft schief.
Ein Beispiel, wo es bei Ihnen grauenhaft schiefgegangen ist?
Ach, oft genug. Da will ich jetzt überhaupt keinen Namen nennen. Aber man tritt an mit einem tollen Programm, sagt, hier sind mindestens 3 Romane drin, die, na sagen wir vorsichtig, Weltgeltung haben. Und dann erkennt aber die Welt eigentlich nur bei einem, dass das irgendwie spannend ist. Ne? Das macht mir ja oft genug durch. Aber man muss halt immer wieder anfangen, klar.
Ich möchte Ihnen aber trotzdem widersprechen, als Sie gerade sagten, man handelt als Verleger mit etwas, was keiner braucht. Entschuldigung, Bücher, das sind Lebensmittel.
Ja, natürlich, Bücher insgesamt schon, aber dieses eine Buch, was Sie jetzt gerade im Herbstprogramm haben oder die 2, die Sie im Herbstprogramm haben, die braucht erstmal keiner, weil ja niemand was davon weiß. Die Aufgabe des Verlages ist natürlich im Laufe der Monate dann den Markt, die Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit zu schaffen.
Und das ist wahrscheinlich für einen kleineren Verlag immer schwieriger.
Das geht schon. Also ist uns auch oft genug gelungen. Aber es ist natürlich jedes Mal, ob klein oder groß, es ist ein Haufen Arbeit und kostet einen Haufen Geld.
Sie sind seit den späten 70er Jahren im Verlagsgeschäft. Den Schöffling Verlag gibt es seit 1993. Sie sagen, es war schon immer schwierig. Aber was sind denn dennoch so die drastischsten Veränderungen in der Branche, die eben zum Beispiel Herrn Kamper zur Aussage treiben? Mittlerweile ist es sogar schwierig, mit schlechten Büchern Geld zu verdienen. Ich meine, die Buchpreisbindung gibt es ja immerhin noch.
Die Preisbindung gibt es und die wird auch bleiben, so wie es aussieht. Es gibt auch keinen Grund, das zu ändern. Die Schwierigkeit ist natürlich der Markt. Die Konkurrenz der verschiedensten Medien ist inzwischen so groß, dass das Buch natürlich nicht gerade auf Platz 1, 2, 3 steht, sondern relativ weit hinten. Wir haben also von Streaming über Netflix und Gott weiß was alles Dinge, die einfach Zeit kosten, die dann zum Teil vom Buch weggehen und da können sie wenig gegen machen, wenn das Interesse des Publikums in eine andere Richtung geht. Aber es ist ja nicht so, dass der Buchmarkt zusammenbräche. Der Buchmarkt hat es schwer, hat es aber immer schon schwer gehabt. Das ist nichts Neues. Und wir müssen uns halt mehr einfallen lassen, um ins Gespräch zu kommen.
Ist es denn wirklich eine Verlagskrise oder Buchbranchenkrise oder ist es nicht eher eine Buchhandelskrise? Sie haben, ne, also wo sich Thalia breit macht, wo kleine inhabergeführte Buchhandlungen ums Überleben kämpfen und alle zusammen ächzen unter der Konkurrenz vom Internethandel, also vor allem Amazon oder so.
Ja, Amazon ist natürlich die große Versuchung, nicht? Man geht übers Netz rein und hat das Buch am nächsten Tag, manchmal sogar schon am selben Abend vorliegen. Das ist natürlich eine große Versuchung, aber sie finden dort eben auch alles. Aber sie finden natürlich alles nicht. Das ist eine Beratung oder kundige Buchhändler, Buchhändlerinnen, die ihnen entsprechende Tipps geben können, die ihre Interessen kennen. Sie gehen ja nicht immer jeden Tag in 20 Buchhandlungen, sondern meistens in eine. Das ist ihr Anlaufpunkt und das haben sie bei Amazon und bei anderen nicht. Also der Buchhandel hat sich da schon sehr verändert. Zum Beispiel ist Amazon natürlich der größte Kunde auch von Schöffling & Co. gewesen. Das ist auch bei vielen anderen Verlagen so.
Und wie sah es oder sieht es aus mit Solidarität unter Verlagen oder auch dem Buchvertrieb gegen Amazon?
Vergessen Sie es. Solidarität gibt's nicht. Wenn Amazon hat schon versucht, also Verlage wie zum Beispiel Diogenes mit Rabattforderungen klein zu kriegen und da hat sich überhaupt niemand ansonsten im Verlagsbuchhandel drum gekümmert. Das hat Diogenes ganz allein durchgefochten. Erfolgreich übrigens. Also man kann durchaus auch gegen Amazon was machen, ne? Aber nicht allzu oft und schon gar nicht, wenn man meinetwegen ein überschaubarer Verlag unsere Dimension ist.
Und da hilft doch so ein Instrument wie der Börsenverlag des deutschen Buchhandels nichts?
Der Börsenverein ist sehr hilfreich, ja, weil er natürlich sozusagen die oberste Instanz auch zur Durchsetzung unserer Interessen ist. Aber der Börsenverein selbst kann ja nichts verändern. Nicht? Der kann natürlich Sachen anstoßen, der kann mit der Politik zusammen Sachen versuchen. Aber ohne ihn wären wir eh ganz aufgeschmissen. Denn so eine Sache wie, dass die Preisbindung erhalten blieb, das ist natürlich eine Sache, die der Börsenverein durchgefochten hat und hat er gut gemacht.
Oder auch das juristische Vorgehen gegen digitale Raubkopien, glaube ich, ne?
Ja, das kriegt man so richtig ja nie in den Griff. Im Prinzip ist es so, dass die Verlage alle selber beauftragen, dass man dagegen vorgeht. Aber wenn sie zwei erwischt haben, kommen die nächsten zwei wieder. Das ist also sehr schwierig.
Also schon Druck von allen Seiten. Ein anderes Beispiel, vor 2 Jahren wurde ja der Buchhandlungslogistiker KNV insolvent, was für viele kleine Verlage und Buchhandlungen, glaube ich, wirtschaftlich riskant war oder richtig gefährlich. Hat sich die Branche selbst vielleicht auch zu viel Druck gemacht? Also dadurch, dass alles so schnell wie möglich lieferbar sein muss, am besten am nächsten Tag?
Die Branche nicht, aber die Firma, die damals noch Koch Neff Oettinger hieß, die haben sich, weiß Gott, übernommen, indem sie bei Erfurt ein riesen Logistikzentrum hingestellt haben, was mehrere Nummern zu groß war und was sie einfach so viel Geld gekostet hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die haben sich selber das Grab praktisch gegraben.
Also kann man sagen, auch in der Buchbranche gilt eben nicht nur Wachstum hilft und nur das Große überlebt.
Nein, überhaupt nicht. Also gerade bei Verlagen ist Wachstum nicht das Allheilmittel, denn entscheidend ist doch, was sie machen, was sie programmatisch machen, was sie für Bücher machen, was sie für innovative Autoren entdecken und dann in Deutschland oder anderswo publizieren. Das hat ja mit Größe nichts zu tun. Wir haben ja ganz tolle Verlage, die machen im Jahr 3, 4, 5 Bücher und davon sind 2 ganz toll und mit den 2 reüssieren sie und das reicht. Aber sie brauchen nicht 100 Bücher. Das ist kein erstrebenswertes Ziel. Wir haben immer gesagt, wir machen bei Schöffling & Koto zwischen 25 und 30 Titel pro Jahr. Und das haben wir von Anfang an gemacht bis heute. Und es hat immer funktioniert. Wir schreiben seit dem zweiten Verlagsjahr schwarze Zahlen. Und das geht mit 10 Mitarbeitern und 30 Büchern.
Herr Schöffling, ein Verleger, der es sich erlaubt, eine eigene Meinung zu haben, schrieb die FAZ mal über Sie. Sollte das nicht jeder, der mit Büchern zu tun hat, überhaupt dessen Beruf, Worte und Gedanken sind?
Schön wäre es, ist aber nicht immer so. Es gibt Leute, die fangen irgendwie einen Verlag an, meinen, dann könnte man A, reich mit werden und B, nur Bestseller machen. Das ist dann ein relativ schwieriger Erkenntnisprozess, den die vor sich haben, dass es so einfach eben nicht geht.
Wollen wir Sie sagen, hat diese eigene Meinung bestanden?
Bei mir jetzt? Ja, ich wollte eine bestimmte Art von Literatur, ich wollte bestimmte Autoren, das war eigentlich der Anfang, dass ich sagte, warum gibt es Bücher von zum Beispiel Sylvia Plath, die Erzählung, die haben wir damals gemacht, die gab es auf Deutsch überhaupt nicht. Es gab einen Autor wie Wolfgang Weyrauch, wie Klaus Nonnenmann, die Bücher waren alle nicht mehr lieferbar. Und wir haben gesagt, warum machen wir das nicht neu, warum machen wir einen neuen Markt dafür finden, ein neues Publikum dafür finden. Und so fing das irgendwann an.
Von wegen eigene Meinung. In der Munziger Biografie, da werden Sie zitiert mit den Worten, Sie seien als Schüler wegen erweiterter Frechheit vom Gymnasium geflogen. Was darf ich mir unter erweiterter Frechheit vorstellen? Also wir reden jetzt von den 70er Jahren.
In dem Fall ganz konkret, dass ich mit Fahrradschlössen das Schultor eines altehrwürdigen humanistischen Gymnasiums in Frankfurt zugeschlossen habe. Leider nicht gesehen habe, dass der Direktor hinter mir stand. Und damit hatte sich dieser Teil der Karriere erledigt.
Gut, Sie haben ja dann trotzdem noch es auch ein anderes Gymnasium geschafft und dann trotzdem noch Abitur gemacht.
Ja, ja.
Aber da waren Sie erstmal raus.
Ja, das war vorbei.
Sie kommen, kann man glaube ich schon sagen, aus dem Frankfurter Bürgertum, aus einer Ärztefamilie. Mir fiel da ein, dieser Titel von Heinrich Bölls autobiografischer Skizze, Was soll aus dem Jungen bloß werden oder irgendwas mit Büchern? Wodurch wurde Ihnen klar, es muss irgendwas mit Büchern sein?
Das wurde mir relativ früh klar, eigentlich als ich wirklich bewusst angefangen habe zu lesen, also sagen wir mal so im Alter mit 13, 14, als die Phase der Kinderliteratur vorbei war, war klar, ich will eigentlich was mit diesen Büchern machen. Was genau, war nicht klar, aber es lief irgendwie auf Buchhandel, auf Verlag, auf Buchherstellung etc. hinaus. Dahin habe ich mich dann entwickelt und da war eigentlich die logische Folge, dass ich irgendwann sagte, ich will das lernen, wie das geht. Also macht man eine Lehre, das hieß damals Verlagsbuchhändler, der Beruf, heute heißt das ganz anders. Und da habe ich mich dann beworben. In Frankfurt gab es zwei große Verlage, den mir sympathischeren habe ich genommen und die wollten mich auch. Und dann habe ich bei Suhrkamp eine Verlagsbuchhändlerlehre gemacht.
Noch unter dem berühmten Siegfried Unsel, dem Sie wohl überzeugen mussten im Gespräch, in dem Sie sich jede Menge Hesse-Lektüre draufgeschafft haben.
Ja, es war eins seiner vielen Privilegien, war, dass er die Lehrlinge einstellte bei Suhrkamp. Da musste man also zu ihm hoch in den vierten Stock in sein Büro und wurde examiniert. Und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich wird er dich nach Hermann Hesse und seinen Romanen fragen, weil Hesse war halt sein Leibautor. Und da habe ich schnell noch drei Romane von Hesse gelesen, dass ich wenigstens Auskunft geben konnte. Und das hat offenbar funktioniert.
Aber Hesse war jetzt für Sie kein literarisches Erweckungserlebnis, gehört jetzt nicht zu den Autoren, die Sie dazu gebracht haben, zu sagen, ich muss was mit Büchern machen.
Nee, ehrlich gesagt, nein.
Wer sonst?
Ganz viele andere, von Joseph Roth bis von mir aus Thomas Mann, aber auch ausländische Autoren, Nabokov zum Beispiel, und in der deutschen Literatur Paul Kornfeld natürlich.
Den Sie später dann auch wieder verlegt haben.
Ja, zum Beispiel, weil dieser bedeutende Roman, eben Blanche oder das Atelier im Garten, war auch weg.
Ja. Wie prägend war Unseld für Sie und Ihre weitere Karriere? Oder inwiefern hat er Sie da geprägt oder auf den Weg gesetzt?
Ich glaube sehr, einfach durch die Anschauung, weil man gesehen hat, wie er das machte, wie er Verlag lebte, wie er eigentlich nichts anderes machte, als Verlag zu leben und mit den Autoren diesen Verlag zu entwickeln. Das hat natürlich geprägt bis heute eigentlich.
Dann haben Sie, ich glaube 1987, Ihren ersten Verlag gegründet mit Ihrer Frau Ida, die Frankfurter Verlagsanstalt.
Ja.
Und dann sind Sie aber schon 5 Jahre später, muss man glaube ich schon so sagen, hinausgedrängt worden von einem Mitgesellschafter? Da waren Sie keine 40. Wie schwierig war da der Neuanfang? Und ich meine, wie fühlt man sich da, wenn man gerade was angefangen hat, vielleicht auch noch mit dem Vorbild Unselt im Kopf und dann passiert sowas?
Da fühlt man sich natürlich erstmal nicht so doll, das können Sie sich denken. Unselt hat mir sofort Unterstützung zugesagt und die dann auch geleistet, jetzt nicht finanziell oder sowas, aber wir waren sehr intensiv im Gespräch. Man fühlt sich schlecht und sagt, wie soll es eigentlich weitergehen, war ja noch vergleichsweise jung. Und die einzige Idee, die ich hatte, ist, einen anderen Verlag zu machen. Und damals kam Eva Demski auf mich zu und sagte, wie viel Geld brauchst du? Und dann haben wir unser ganzes Geld zusammengeschmissen und waren dann mit zwei Gesellschaften, eben Eva Demski und ich, und haben dann Schöffling & Co. angefangen. Ja, als Fortsetzung von dem, was wir bei der FAA gemacht hatten.
Und das Co. war sehr lange, ich glaube bis 2004, eben Eva Demski. Ich glaube auch noch andere befreundete Schriftsteller sind mitgegangen, ne, dann zum neuen Verlag.
Mitgegangen, ja, also jetzt nicht als Gesellschafter.
Nein, aber wirklich dann als Autoren abgewandert,
ja,
zu Ihnen.
Eigentlich alle sind mit zu dem neuen Verlag gegangen und war natürlich zum Teil schwierig bei Rohr Wolf. Da hatten wir einen Vertrag über eine Gesamtausgabe, den kann man so einfach nicht auflösen. Aber auch das hat geklappt und Rohr Wolf kam dann auch zu Schöffling & Co. mit seinem Gesamtwerk, mit einer angekündigten 12-bändigen Gesamtausgabe. Die ist noch nicht ganz erschienen, aber das wird sie eines Tages sein.
Sie sagten vorhin, Solidarität in der Buchbranche können Sie vergessen. Da ging es jetzt allerdings um Amazon, also um den Internethandelsriesen. Was Sie da gerade erzählt haben, wie es zur Verlagsgründung kam von Schöffling & Co., das ist aber schon eine solidarische Aktion gewesen. Beispiellos in der Verlagsbranche bis dato?
Ja, wegen der Autoren. Die Autoren haben mich sozusagen aufgefordert, mach wieder einen neuen Verlag. Wenn du den machst und wenn der vernünftig ist, sind wir wieder mit dabei. Das ist natürlich eine großartige Solidarität, aber das hat nichts mit der Verlagsbranche zu tun. Die lieben Kollegen haben sich da doch relativ wenig gekümmert.
Aber sagen wir mal, Solidarität auch im Literaturbetrieb, die vielleicht so nicht so häufig war oder ist.
Ja, aber so doll war es nicht.
Das erste Buch unterm eigenen Verlagsnamen Schöffling & Co. erschien Ende 1994. Wissen Sie noch welches? Es sind ja seitdem mehrere hundert sicherlich dazugekommen.
Welches das allererste war, weiß ich nicht, weil es ein Programm war, das auf einen Schlag kam. Das waren 7 Bücher damals und da war ein Roman von Klaus Molik dabei, da waren Gedichte von Jennifer Pöhler, da war ein Erzählungsband von Burkhard Schwinn. Die kamen alle an einem Tag. Also es gibt nicht das erste Buch, sondern es gibt 7 erste Bücher.
Herr Schöffling, deutsche Gegenwartsliteratur war der Schwerpunkt. Daneben gab es und gibt es aber auch zum Beispiel den sehr beliebten und wunderbar aufgemachten literarischen Katzenkalender, den Ihre Frau erfunden hat, wenn ich es richtig gelesen habe. War das so das Erfolgsrezept, also Hochliteratur auf der einen Seite, auf der anderen Seite Unterhaltung, die aber auch geistreich ist, nur vielleicht eben ein bisschen niederschwelliger als ein 200- bis 400-seitiger Roman?
Sie können kaum einen literarischen Verlag machen, indem Sie nur Gegenwartsliteratur veröffentlichen. Sie brauchen eigentlich immer Standbein, Spielbein, eine Möglichkeit, auch populärere, zugewandtere Dinge zu machen, die Sie nicht immer wieder neu erklären müssen. Diesen literarischen Katzenkalender, den Ida Schöffling erfunden und entwickelt und bis heute herausgibt, der ist unverzichtbar für so einen Verlag. Die Kalenderproduktion macht ungefähr die Hälfte des Umsatzes aus und ist damit ja das Standbein.
Und wie kam es zu diesem Katzenkalender? Also sind Sie selber Katzenmensch?
Ja, alle beide sind wir das. Und Idas Vorschlag war eines Tages, ob wir nicht sowas machen wollen. Also war schon im zweiten Programm, dass sie das vorgeschlagen hat. Und da haben wir es angefangen, sehr vorsichtig, und dann hat sich das ja eigentlich explosionsartig entwickelt und seit Jahren ist das der meistverkaufte und bestverkaufte literarische Kalender Deutschlands.
Das macht
einen
was schon
vieles einfacher macht. Ich meine, vieles, was wir uns im Verlag geleistet haben an Büchern, basiert auf dem Erfolg des Katzenkalenders, gar keine Frage.
Er hing auch lange Zeit bei mir in der Küche früher, als ich noch eine Katze hatte. Ihr eigenes Spezialgebiet schon als Lektor bei Suhrkamp war aber Exilliteratur, deutsche Exilliteratur. Was finden oder fanden Sie daran so spannend?
Das wird immer gerne behauptet. Also ich habe einiges publiziert über Exilliteratur. Ich habe mal ein Buch über die Bücherverbrennung auch gemacht. Aber Natürlich haben mich immer interessiert vergessene Autoren. Autoren, die in der Zeit übersehen worden sind, die auf einmal aus dem Kanon herausgefallen sind. Und da war eben eine ganz große Anzahl davon, war eben Exilliteraturautoren, die dadurch, dass sie Deutschland zwangsweise verlassen mussten, einfach ihr Publikum verloren haben und damit aus dem Kanon des Gewussten herausgefallen sind.
Paul Kornfeld haben Sie vorhin schon genannt. Verraten Sie uns noch ein paar andere, die Sie vom Vergessen bewahren konnten oder bewahren wollten, wo es dann hoffentlich gelungen ist?
Ja, ein Fall, wo es jetzt wirklich gelungen ist, obwohl wir, glaube ich, der 10. Verlag sind, der das gemacht hat, ist die deutsche Autorin Gabriele Tergit mit ihren...
Atem einer anderen Welt, ne? War das, glaube ich, die Kudamm-Reportagen auch.
Ja, die Kudamm-Reportagen, also Reportagen sind Teil ihres Werkes, es gibt aber auch drei Romane und ist nur zum Teil sind die Sachen veröffentlicht. Gerade jetzt haben wir einen Roman gemacht, der seit Jahrzehnten im Deutschen Literaturarchiv in Marbach lag. Es hat sich wirklich niemand dafür interessiert. Als sie noch lebte, sie ist 82 gestorben, sind etliche Verlage, haben zwar das Manuskript vorgelegt bekommen, aber haben alle gesagt, nee, ist nicht mehr zeitgemäß, wollen wir nicht machen. Darunter der große Fritz J. Rattatz, der damals Cheflektor bei Rowohlt war. Und das war immer mein Impetus, solche Sachen wieder zum Leben zu erwecken, wieder den Buchmarkt sozusagen zuzuführen. Und im Fall Gabriele Tergit hat es wunderbar geklappt. Also inzwischen ist diese Autorin durch 7 Bücher, die wir inzwischen gemacht haben, wirklich wieder da und auch international sehr erfolgreich.
Ist die Voraussetzung für so etwas selbst, ein fanatischer Leser zu bleiben?
Wäre schon hilfreich, ja.
Sind Sie es?
Ich glaube schon, ja.
Ich habe ja gelesen, also jetzt bei Autoren, die eben der Gegenwartsliteratur, also eben die dann neu veröffentlicht werden, dass sie nie mit Agenten gearbeitet haben, sondern die Autoren selbst gesucht oder entdeckt haben. Wie haben Sie das gemacht?
Es war mir immer wichtig, den direkten Draht zu den Autoren zu haben und auch Publikationsstrategien mit ihnen gemeinsam zu überlegen und dann durchzufechten. Agenten fand ich wenig hilfreich dabei, ehrlich gesagt. Und dabei ist geblieben. Unter unseren deutschsprachigen Autoren sind, glaube ich, 2, die über einen Agenten gekommen sind. Der Rest kam immer auf den direkten Weg.
Ich kenne jetzt auch einige Kolleginnen und Kollegen, die immer noch von der Schriftstellerkarriere träumen, vom Roman, den man unbedingt mal schreiben muss. Wie war denn der Umgang bei Schöffling mit unverlangt eingesendeten Manuskripten?
Sagen wir so, freundlich. Also reingeguckt haben wir schon immer. Es ist aber, ich habe so eine Suppentheorie. Wenn Sie sich eine Suppe bestellen oder wenn Sie sich eine Suppe kochen, dann wissen Sie nach dem 3. Löffel, ob die Ihnen schmeckt und ob Sie den Teller aufessen wollen. Ähnlich ist es beim Roman. Es gibt nicht den Roman, der ab Seite 50 Weltliteratur hat.
Also es sind schon 3 Seiten oder können es manchmal 3 Kapitel sein?
Ja, wenn es an einen geht, wenn Sie gefesselt sind davon, wenn Sie das spannend finden, wenn Sie das toll erzählt finden, dann können Sie auch ein ganzes Manuskript lesen. Es gibt so Fälle, da liest man ein Ding, sagt, es ist irgendwie prima, aber nichts für uns. Da hat man Pech gehabt. Aber in der Regel ist es schon so, dass man nach 20 Seiten weiß, ob das was ist oder nicht.
Aber wenn Sie sagen, Sie haben nicht mit Agenten oder selten mit Agenten gearbeitet, also wie kamen Sie dann zum Beispiel auf so jemanden wie Juli C.? Hat die dann was eingesendet oder haben Sie da mal irgendwo
Essay gelesen? Juli C. war eine Empfehlung von Burkhard Spinn, der damals am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig unterrichtet hat. Und mir eines Tages sagte, du, da kommt demnächst ein Manuskript, du wärst gut beraten, wenn du da mal relativ zackig reingucken würdest. Und das habe ich auch gemacht und bin dann sofort nach Leipzig gefahren, habe mich mit VC getroffen.
Also viel läuft oder lief dann bei Ihnen über Empfehlungen von Autoren, die Sie bereits hatten oder kannten?
Unsere Autoren sind eigentlich die allerbesten Antennen, so hat es Unselt mal genannt, für neue Stimmen, neue Werke und so war es auch bei uns, ja.
Und wie schmerzlich ist es dann, wenn man Autoren aufbaut und dann gehen die mit wachsendem Erfolg vielleicht zu einem größeren Verlag?
Das ist so der Bayern-München-Effekt, nicht? Also wenn in der Bundesliga, Eintracht Frankfurt ist da auch ziemlich mitgenommen gewesen in den letzten Jahren. Wenn da Spieler groß werden, dann kommt irgendwann der Onkel Hoeneß um die Ecke und bietet was weiß ich wie viele Millionen. Und so ist es im Buchhandel, im Verlagsbuchhandel auch nicht viel anders. Ne? Und so war es auch bei Juli C.
Wer ist im Verlagsbuchhandel oder in der Buchbranche der Onkel Hoeneß? Ist es Fischer oder ist es DTV oder ist es doch eher Random House?
Das ist eher Random House, ja.
Ihr Verlag, das war keine One-Man-Show. Ihre Frau war ja seit der Verlagsgründung 1993 immer dabei und auch sehr wichtig, ne?
Ja, klar.
Wie haben Sie die Arbeit untereinander aufgeteilt?
Also Ida hat immer den ganzen Bereich der Kalender verantwortet, aber auch einen Teil des Buchprogramms. Das haben wir uns immer aufgeteilt. Irgendwann kamen dann auch im Lektorat andere Leute mit dazu, aber an sich die Richtung des Verlages haben wir immer zu zweit bestimmt.
Jetzt kamen Sie aus dem Verlagswesen, haben das gelernt im Surkamp Verlag, Ihre Frau auch, wenn ich es richtig weiß.
Ja, ja.
Es war auch hier und da in Artikeln über Sie zu lesen, Sie seien noch ein sehr geschickter Kaufmann. Wie viel Spaß hat diese Seite gemacht?
Muss man, glaube ich, sein. Also jetzt nur etwas mit verklärtem Blick durch die Gegend laufen und sagen, Literatur ist wunderbar und mein Leben, das reicht nicht. Man muss die Literatur auch verkaufen können. Und ohne den berühmten Blick ins Portemonnaie funktioniert kein Verlag.
Sie haben jetzt den Verlag abgegeben, Anfang des Jahres. Möchten Sie mal ein Fazit ziehen, so nach diesen insgesamt mehr als 30 Jahren als selbstständiger Verleger und ja fast 50 oder naja, 44, 45 in der Branche an sich?
Es hat eine ganze Menge geklappt. Es hat nicht alles geklappt. Es ist nicht alles erfüllt worden, was man sich so vorgestellt hat. Es ist halt wie im richtigen Leben, ne? Aber es hat doch so viel geklappt, dass dieser Verlag nach wie vor für Autoren sehr attraktiv ist, für den Buchhandel sehr attraktiv ist und deswegen, glaube ich, relativ beruhigt in seine Zukunft gucken kann.
Was haben Sie sich denn vorgestellt, was nicht geklappt hat? Mal Nobelpreisträger zu verlegen?
Zum Beispiel, aber allein das ist ja kein Qualitätskriterium. Es gibt ja auch Nobelpreisträger, wo man sagt, na ja, hat vielleicht nicht unbedingt sein müssen, aber nicht die letzten jetzt, die waren alle prima. Aber es gibt natürlich Autoren, die man gerne im Verlag gesehen hätte, wo es dann nicht geklappt hat, aus welchen Gründen auch immer. Oder Verlagsbereiche, die nicht so funktioniert haben, Reihen, die man gegründet hat, die dann nach 5 Jahren wieder eingestellt worden sind oder so. Aber insgesamt gesehen, finde ich, hat eine ganze Menge geklappt, also dass ich auch wirklich zufrieden den Verlag weitergereicht habe.
Das ist ein gutes Gefühl, oder?
Ja, ziemlich.
Und was mir noch einfällt, also hier zum Sendegebiet vom SWR erkennt man es vielleicht nie, aber ich glaube, es hat da auch ein bisschen Modellcharakter für andere Lesefestivals in anderen Städten. Frankfurt liest ein Buch, das haben doch auch Sie erfunden.
Das habe ich auch erfunden, ja. Und das war eigentlich gedacht zur Promotion eines Buches damals, Die Kaiserhofstraße 12 von Valentin Sänger, eine wunderbare Überlebensgeschichte im faschistischen Frankfurt damals.
Und die aber erst später, glaube ich, in den 70ern geschrieben wurde. Ne? Und
dieses ja, Buch ja, halt. Aber ich habe mir gedacht, dieses Buch müsste man auch wieder machen, nur es braucht einen Anlass. Sie können nicht einfach ein Buch machen und durch die Gegend rennen und sagen, ist toll, kauft das alle. Sondern der Anlass war damals, die ganze Stadt Frankfurt soll dieses eine Buch lesen und wir haben über 80 Veranstaltungen gemacht damals. Und auf einmal war sowohl das Buch wie der Autor, Valentin Sänger, wieder präsent und ist das bis heute. Und diese Lesereihe gibt es seitdem jährlich, also das ist ein Riesenerfolg. Ich habe das die ersten 8 Jahre gemacht und dann in neue Hände gelegt. Aber solche Ideen muss man haben. Man muss fantasievoll versuchen, für Bücher einen Raum zu schaffen.
Wie sehen Sie denn die Zukunft der Buchbranche? Also ich sag mal, wir haben ja jetzt schon gehört von Ihnen, dass es immer schwierig war, dass aber natürlich jetzt durch digitale Medien und auch digitale Vertriebswege sich die Situation noch mal ein bisschen zugespitzt hat.
Na, es bleibt, glaube ich, schwierig. Entscheidend wird, durchsetzen wird sich derjenige, der Qualität macht. Der ein Programm macht in seinem Verlag, das innovativ ist, das neu ist, das die Leute lesen wollen. Nicht einfach irgendwelchen Bestseller-Ideen hinterherlaufen oder irgendwas versuchen zu kopieren. Das geht auf jeden Fall schief und zwar zu Recht.
Wie geht's jetzt weiter für Sie und Ihre Frau?
Meine Frau macht weiterhin das Kalenderprogramm. Die bleibt also auch in der Arbeit dabei und ich mache mal erstmal eine Weile nichts.
Und dann?
Weiß ich nicht. Guck ich mal. Bisher ist mir immer was eingefallen. Also da bin ich relativ gelassen.
Haben Sie jemals auch darüber nachgedacht, selber mal Also Sie haben ja publiziert, aber dann kann man sagen, eher wissenschaftlich, aber wirklich selber mal irgendwie auch einen Roman zu schreiben? Oder?
Um Gottes Willen, nein. Also da gibt es so viele Leute, die das gut können, mit denen ich jahrzehntelang zu tun hatte und ich kann das ganz bestimmt nicht. Ich habe mit 14 Mal ein Gedicht geschrieben, dann habe ich das am nächsten Tag durchgelesen, weggeschmissen und damit war das Thema für mich erledigt.
Herr Schöffling, dann wünsche ich Ihnen alles Gute für den Ruhestand, vielleicht fürs ja auch ein Unruhestand.
Eher das, ja.
Und herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Jo, sehr gerne.
Das war SWR 2 Tandem. Redaktion hatte Elinor Krugmann, Musikauswahl Tristan Reiling, Technik Florian Janssens. Ich bin Fabian Elsässer und wünsche einen schönen Abend.